Glut. Null. Der heiße Wind weht Wüstensand auf. Alle Blicke sind auf die Ausgrabungsstätte und die Tafel gerichtet. Die Reporter drängen sich noch einen Schritt weiter vor. Ein großer, schwarzhaariger Mann schiebt sich durch die Masse von schwitzenden Körpern. Staub hat sich auf seine strohigen Locken gelegt. Er lächelt grimmig. Blitzlichtgewitter. 1. Juli. Er und Miriam brunchen zusammen. Sie sitzen auf dem Balkon, Miriam im Schneidersitz. Den Kopf hat sie auf die Hand gestützt. Sie spricht mit vollem Mund. Charles lächelt, hört aber nicht zu. Die Sonne scheint auf seinen Rücken. Es riecht nach frischem Kaffee. Neben seinem Teller liegen die Arbeitsblätter für seine nächste Seminarstunde. Charles? Charles, hörst du mir zu? Er hebt den Kopf, blickt Miriam an und blinzelt. Ihre Lippen kräuseln sich. Bruderherz, sagt sie mit ernster Miene. Verzeihung, sagt er und greift nach den letzten Trauben auf dem Teller. Sie dreht eine türkisblaue Haarsträhne. Die Spitzen sind ausgewaschen und ausgeblichen. Sie redet weiter. Sein Blick schweift über die Dächer und er denkt an die nächste Seminarstunde. Wie soll er seinen Studenten koptische Grammatik um 8 Uhr morgens beibringen? Noch immer ist er aufgeregt, wenn er ans Pult tritt. Miriam beugt sich vor und wischt ihm Frischkäse vom Kinn. Ihr iPhone auf dem Tisch vibriert. Sie tippt ihren Code ein. Was Neues von der Ausgrabung, sagt sie. Dann wird sie blass. Was ist los? Ihre Hände zittern. Das iPhone rutscht ihr aus den Fingern. Charles hebt es auf. Auf dem Display leuchtet eine Twitter-Mitteilung mit einem angehängten Foto. Neuer Fund in Deir el-Bahari. Miriam musste frühzeitig von der Ausgrabung wegen einer Infektion zurückkehren. Siehst du den schwarzhaarigen Mann da? Fragt sie und deutet auf eine große, schmale Gestalt am linken Bildrand. Charles nickt. Ich weiß, wer das ist, sagt sie. Er versteht nicht. Und? Fragt er. Sie schaut ihn an und in ihren Augen entdeckt er etwas, was er von ihr nicht kennt. Sie senkt den Blick. Sie presst die Lippen zusammen, atmet langsam aus. Hör mir zu. Versprich mir, dass du mich nicht unterbrichst. Er nickt. Diese Geschichten, die ich dir als Kind erzählt habe, von Baal, von Erzengeln, vom Endzeittier, es sind keine Fabeln. Was? Es sind keine Fabeln. Ich heiße nicht ohne Grund, Miriam. Was meinst du damit? Die Welt roch anders damals. Das Schilf, der Wind, das Meer. Die Wolken hingen tiefer. Der Himmel war weit und schwer. Ich saß auf den Klippen. Ich starrte Tag für Tag auf die gegenüberliegende Küste, die Knochenbäume, bis ich aufhörte, die Tage zu zählen. Bis Zahlen und Worte mir im Mund verdorrten, wenn ich sie aussprechen wollte. Sie schmeckten nach Asche und Staub. Ich hörte die Vögel nicht. Es gab keine Vögel auf meiner Seite. Sie flohen vor dem Geheul, dem Gebell. Vorsichtig reicht er ihr ein Glas Wasser. Er weiß nicht, was er tun soll. Leg dich am besten hin, flüstert er. Mit einem Ruck steht sie auf und lacht. Du verstehst nicht. Nein, sagt Charles. Für einen Moment ist es still. Wer ist der Mann auf dem Foto? Alle Geschichten sind wahr, sagt Miriam leise. Seit Jahrtausenden wandeln wir unter dem Himmel. Die Himmelspforten sind uns verschlossen, die Höllentore verriegelt. Keiner kann vom Vergessen trinken. Ausgesperrt? Heimatlos? Unsinn. Er ist mit diesen Geschichten aufgewachsen. Er glaubt ihr nicht. Wer ist der Mann auf dem Foto? Miriam steckt sich eine Zigarette an. Er gibt ihr Feuer. Lass uns rausgehen, sagt Miriam. Die Sonne steht hoch am Himmel und brennt heiß auf sie herab. Am Horizont dreuen anthrazitfarbene Wolken. In der Ferne kann man das tiefe Donnergrollen hören. Es ist, als ob die Welt aus den Fugen gerät. Gleißendes Licht, Hitze, Platzregen, Blitze, krachender Donner. Alles innerhalb von nur wenigen Stunden. Sie laufen durch die Straßen, ohne erkennbares Ziel. Sie geht mit schnellen Schritten, er hält gerade so mit. Sie wirkt wie ein Tier, das vor etwas flieht, das es nicht kennt. Dann fängt es an zu regnen. Schwere Tropfen prasseln aufs Straßenpflaster. Sie flüchten in ein kleines Café. Sie setzen sich in die dunkelste Ecke. Keiner am Tresen, sie sind die einzigen Gäste. Plötzlich geht die Tür auf und jemand tritt ein. Er ist schlank, groß. Er trägt einen Filzhut und einen beigen Mantel. Er geht auf sie zu. Licht fällt auf sein Gesicht. Schmale, schiefe Lippen, gerade Nase, hellgraue Augen, geschwungene Brauen, lange, dunkle Wimpern, kurze, blonde Haare, eine Haut ohne Makel, als ob goldenes Licht in seinen Adern flösse. Er wirkt alterslos. Es ist schrecklich. Miriam richtet sich gerade auf. Michael, sagt sie. In einer flüssigen Bewegung setzt er sich zu ihnen an den Tisch, legt den Hut ab. Dann greift er in seinen Mantel und zieht einen zerknitterten Zeitungsartikel heraus. Er streicht ihn mit langen, schlanken Fingern glatt. Hast du das gesehen? Fragt er mit einer seltsamen Stimme. Charles muss an zerriebenen Marmor denken, an feinen, weißen Staub. Er überfliegt den Artikel, schaut auf das Foto von der Ausgrabung. Mit einem langen Finger deutet Michael auf den schwarzhaarigen Mann. Wer ist das? Sagt Charles. Michael blickt ihn an. Ihm wird kalt. Sein Herz rast. Dann schaut Michael wieder zu Miriam. Wer ist er? Fragt Michael sie. Mein Bruder, sagt sie. Bruder, sagt Michael voller Verachtung. Charles hält ihm die Hand hin und lächelt höflich. Ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Michael schaut auf die Hand. Miriam berührt Charles' Arm, er lässt die Hand sinken. Er presst die Lippen zusammen, er schweigt. Er hat irgendetwas vor, sagt Michael. Warum ist er an dieser Tafel interessiert? Ich habe bereits jemanden beauftragt, die Hieroglyphen zu übersetzen. Charles zieht das Papier zu sich her, steht auf, schaut im Schein der Deckenlampe auf das Foto. Was ist mit dieser kleinen Inschrift hier? In der unteren linken Ecke. Miriam und Michael sehen zu ihm auf. Man sagte mir, das sei nur griechisches Geschmier. Es ist das erste Mal, dass Michael zu ihm spricht. Nicht ganz. Ein koptischer Dialekt. Ägyptisch in griechischen Lettern. Es geht um einen Schlüssel. Miriam zieht hörbar die Luft ein. Charles lächelt. Wäre nun jemand endlich so gut, mir zu sagen, wer das auf dem Foto ist? Er setzt sich wieder und schlägt die Beine übereinander. Der Teufel, sagt Miriam. Wie bitte? Luzifer, sagt Michael. Er hat sich seit 2 Jahrhunderten nicht mehr in menschlicher Gestalt gezeigt, sagt Charles und schaut Michael an. Dein Name? Nein. Michael beugt sich vor und legt seine Hand auf Charles' Arm. Realität reißt. Herrscharen, goldene Schilde und Speere, Rüstungen aus Adamant, Flammenschwerter, Chaos, Schreie, Glanz, eine bleiche Gestalt. Marmorweiße Haut und langes, schwarzes Haar, Gewebe aus Nacht. Ein schönes, schreckliches Gesicht. Sie kämpfen. Der Teufel und Michael, goldener, strahlender Michael, Staub wirbelt auf. Die Erde ächzt unter ihren Hieben. Sie stöhnt vor Schmerz, von der Kraft, die die Kämpfenden gegeneinander treibt. Mit aller Macht lässt Michael sein Schwert auf ihn niederfahren. Der Sohn der Morgenröte wird zurückgeschleudert. In seiner rechten Seite klafft eine Wunde, ein aufgerissener, schreiender Mund. Die Vision endet. Charles beugt sich über den Tisch. Er keucht, atmet schwer. Kennst du jemanden, der die griechische Inschrift übersetzen kann? Ja. Wen? Sagt Michael. Mich. Sie sind zurück in Miriams Wohnung. Michael legt seinen Mantel ab. Auf dem Boden liegen Miriams Kleider, schmutziges Geschirr, Bücher und lose Zettel. Charles zieht sich die Schuhe aus und bedeutet Michael, es ihm gleich zu tun. Was brauchst du? Fragt er Charles, als er seinen Laptop aufklappt. Zunächst mal die Inschrift in höherer Auflösung. Sie fangen an. Nach einigem Nachforschen haben sie verschiedene Aufnahmen von der Tafel. Charles schickt Miriam mit seinem Bibliotheksausweis los. Sie soll ein koptisches Wörterbuch ausleihen. Michael geht fort, um weitere Informationen zu sammeln. Miriam kehrt bald mit 2 Wörterbüchern und Essen vom Asiaten zurück. Sie essen gemeinsam, dann arbeitet er weiter. Miriam durchforscht das Internet zu dem Fund. Irgendwann nickt sie ein. Er trägt sie ins Schlafzimmer, deckt sie zu und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann geht er zurück ins Wohnzimmer, krempelt sich die Ärmel hoch, öffnet die ersten 2 Knöpfe seines Hemdes und setzt sich an den Schreibtisch. Er wacht mit einem Ruck auf. Er muss eingeschlafen sein. Es ist dunkel draußen. Mattes Laternenlicht scheint durch die Vorhänge. Michael steht hinter ihm. Sein Herzschlag setzt einmal aus. Er flucht leise. Verzeihung, sagt Michael. Alles gut, sagt Charles und steht auf. Michael wendet ihm den Rücken zu und streicht mit seinen langen Fingern über die Buchrücken im Regal. Darf ich dich etwas fragen? Sagt Charles. Michael dreht sich zu ihm um. Warum bist du hier? Auf der Erde?
Alle sind hier, sagt Michael.
Der Himmel ist leer.
Warum?
Ich weiß es nicht, sagt Michael leise.
Wie lange bist du schon hier?
3000 Jahre.
Wir sind gar nicht so verschieden, sagt Charles leise.
Am nächsten Morgen frühstücken sie zusammen. Miriam und Michael scheinen Wesen aus einer anderen, älteren Welt zu sein. In ihrer beider Augen erkennt er Kälte und Härte. Er hat geahnt, gespürt, dass seine Schwester mehr verbirgt, als entblößt. Nackte, fremde Seelen. Er hat viele Fragen. Er fürchtet sich vor den Antworten. Er fragt sie über den Himmel, über Gott. Michael spannt sich an. Er entziffert Bilder von Gestalten, deren Haut das Sonnenlicht aufsaugt. Gestalten, die goldenes Sonnenlicht bluten. Gestalten, die auf einem feurigen See schwimmen und schreien und weinen.
Kannst du schon etwas sagen?
Fragt Michael tonlos. Er ist bleich, aber beherrscht.
Es ist eine Wegbeschreibung, eine Karte. Es ist schwer zu verstehen, der Dialekt ist mir unbekannt, nicht sahidisch oder bohairisch. Ich habe keine Ahnung, wann und wo er entstanden ist. Aber es geht um diesen Schlüssel.
Welche Tür öffnet er?
Das Tor des Himmels.
2. Das war achtlos von dir, sagt eine große Frau mit betörenden, himbeerfarbenen Lippen. Sie hält ihm das Display ihres Smartphones hin. Neuer Fund in der El-Bahari. Sie lehnt an der Wand. Das Zimmer wird von nur einer Kerzenflamme erhellt. Ihr flackerndes Licht wirft zuckende Schatten an die Wände.
Magst du die Konkurrenz nicht?
Sagt der Mann, der auf dem Fensterbrett sitzt. Er hat die Beine angezogen und den Kopf auf die Knie gestützt. Seine schwarzen, strohigen Locken fallen ihm in das scharf geschnittene Gesicht.
Sag dem Übersetzer, er soll schneller arbeiten, sonst kommt uns jemand zuvor, faucht sie.
Mein alter Freund.
Unterschätze ihn nicht.
3.
Ich brauche endlich die Karten, sagt Charles.
Er presst seine Handballen gegen seine Augen. Er weiß nicht, wann er das letzte Mal länger als 5 Stunden am Stück geschlafen hat. Er hat sich für die letzte Woche des Semesters krankschreiben lassen.
Aber er kann nicht aufhören. Das Goldfieber hat ihn gepackt. Jetzt sitzt er hier in einem Café mit Miriam. Er hofft, dass er keinem seiner Studenten begegnet.
Miriam rührt in ihrem Chai Latte und starrt auf ihr Handy.
Was erhofft sie sich von diesem Schlüssel?
Er erschauert.
Er möchte die Antwort darauf nicht wissen.
Sie sieht krank aus.
Todmüde.
Plötzlich klingelt ihr Handy.
Das muss Michael sein, sagt sie und nimmt den Anruf an, greift nach der Zigarettenpackung, sucht nach ihrem Feuerzeug.
Charles reicht ihr das Ersatzfeuerzeug, das er immer für sie bereithält. Sie eilt hinaus.
Hoffentlich hat Michael die Karten gefunden. Nicht alle genannten Städtenamen sind ihm geläufig. Er muss sie auf einer Karte sehen. Der koptische Dialekt ist schwer zu verstehen. Ohne die Karten ist es ihm nicht möglich, die Wegbeschreibung zum Schlüssel zu rekonstruieren.
Charles trinkt einen Schluck Kaffee und widmet sich wieder seinen Notizen.
Er hört das Klacken von Absätzen.
Er riecht einen Hauch von Frühlingsduft.
Die Kellnerin schiebt einen Stuhl heran, setzt sich und schlägt die langen Beine übereinander.
Sieht schwierig aus, sagt sie und deutet mit dem Kinn auf seine Papiere.
Himbeerfarbene Lippen, betörendes Lächeln.
Könnte man sagen, erwidert Charles.
Oh nee, fragt sie.
Ein privates Forschungsprojekt, sagt er.
Worum geht's?
Es ist eine Karte, sagt Charles.
Er kann sich von ihrem Anblick nicht losreißen.
Er deutet auf die Skizze mit gekritzelten Namen. Sie schaut ihn aus schmalen Augen an.
Eine Piratenschatzkarte? Fragt sie.
Es ist unmöglich, ihr nicht zu antworten. Etwas Zwingendes, Betörendes geht von ihr aus.
Mehr oder weniger, hört er sich sagen. Ich glaube, das hier ist Theben. Und hier ist plötzlich spürt er eine knochige Hand auf der Schulter.
Er dreht sich um. Miriam steht hinter ihm. Ihr Blick ist starr auf die Kellnerin gerichtet.
Baal, sagt Miriam.
Ich fürchte, ich habe noch eine Verabredung, sagt Baal. Im nächsten Moment ist sie aus der Tür. Miriam hastet ihr hinterher. Charles folgt ihnen. Miriam schaut sich um.
Baal ist verschwunden.
Entschuldigung? Sie müssen das noch bezahlen,
ruft die Kellnerin im Café.
Wir müssen herausfinden, was sie sonst noch alles weiß, sagt Michael, nachdem Miriam ihm von der Begegnung erzählt hat.
Sie sitzen wieder bei Miriam im Wohnzimmer.
Wenn Baal mit ihm zusammenarbeitet, haben wir ein Problem, sagt Miriam. Aber wie sollen wir das herausfinden? Fragt Charles leise. Michael sieht ihn kalt an. Er beherrscht sich. Wir müssen sie finden, sagt Miriam.
Ich übernehme das. Lass sie nicht allein. Sieh zu, dass er übersetzt, sagt Michael.
4. Vor einem schmutzigen, runden Buntglasfenster sitzt der schwarzhaarige Mann auf einer Fensterbank. Sein Gesicht liegt im Schatten. Die angelehnte Tür wird aufgestoßen. Michael tritt ein.
Lange nicht gesehen, mein alter Freund, sagt der Abtrünnige und hebt sein Gesicht ins Licht.
Er schwingt die langen Beine über den Fenstersims, seine nackten Füße berühren den Boden. Er zieht das schwarze, zerschlissene Hemd hoch und entblößt die lange Narbe, die sich über seine rechte Seite zieht.
Sieh, ich habe dich nicht vergessen. Wie könnte ich?
Ich habe ein Geschenk für dich, sagt Michael und wirft ihm einen Beutel vor die Füße. Der Abtrünnige schiebt den Beutel mit einem Fuß zur Seite, bis ein paar blutverklebte Haarsträhnen zu sehen sind. Er faucht Michael an.
Der Kopf meines Übersetzers. Wie aufmerksam von dir, sagt der Abtrünnige.
Erkenne deinen Platz, sagt Michael kalt. Der Abtrünnige neigt den Kopf und lächelt.
Du weißt, das war nie meine Stärke.
5. Charles arbeitet Tag und Nacht. Die nächsten 24 Stunden sind die Hölle. Er trinkt eine Tasse Kaffee nach der anderen. Er hat keinen Hunger, aber er spürt, wie seine Kräfte langsam schwinden. Irgendwann verschwimmen die Buchstaben vor seinen Augen. Die Wörter ergeben keinen Sinn mehr. Er wird diese verdammte Karte nicht hinbekommen. Mit einem Ruck steht er auf und schmettert die Kaffeetasse gegen die Wand. Im nächsten Moment ist Miriam bei ihm. Er hört nicht mehr, was sie sagt, aber sie führt ihn ins Schlafzimmer. Sie macht das Licht aus und schließt die Tür. Aber sein Herz rast und er kann jetzt nicht schlafen und das alles ist sinnlos. Und er weiß nicht, was er tun soll und warum er es nicht schafft. Und er muss es schaffen, muss diese verdammte Inschrift übersetzen. Für sich und für Miriam, für Michael, dessen Zorn er nicht erträgt. Also steht er auf, knipst das Licht an, geht raus und arbeitet weiter. Und dann setzt sich alles zusammen und er versteht.
Oh Gott, flüstert er und lässt sich im Stuhl zurücksinken.
Er lacht rau auf. Miriam steht an seiner Seite.
Ich hab's, sagt er und wiederholt es. Ich hab's geschafft. Schau dir das an.
Wieder lacht er. Gott, es war so simpel. Ich hab's erst nicht gesehen. Aber jetzt schau dir das an. Es ist wunderschön. Da siehst du das. Siehst du das? Michael ist eine halbe Stunde später da.
Du hast den Ort des Schlüssels bestimmt? Fragt er und blickt ihn anerkennend an.
Der Schlüssel ist ein Wort, sagt Charles. Es steht in einem der Bücher der Toten. Charles deutet auf seine Papiere. Ich habe alles aufgeschrieben. Die Stelle, die Pyramide, in der das verdammte Buch gewesen sein müsste. Es wurde wahrscheinlich bei einer Ausgrabung gefunden und befindet sich in irgendeinem Museum. Auf dem obersten Blatt steht alles, was ihr wissen müsst.
Okay, sagt Miriam. Wir erledigen das. Du legst dich ein bisschen hin.
Charles wacht vom Prasseln des Regens auf. Er friert. Es ist zu kalt in dem Zimmer. Die Luft riecht nach nassem Asphalt und einem Hauch von Frühling. Irgendetwas stimmt nicht. Charles tastet nach dem Lichtschalter. Er blinzelt ein paar Mal, bis seine Augen sich an die Helligkeit gewöhnt haben. Vorsichtig geht er ins Wohnzimmer. Auf dem Boden schimmert es feucht. Die Balkontür steht weit offen. Er starrt auf seinen Schreibtisch. Die Papiere sind fort. Charles sinkt wortlos auf die Knie.
Wie konnte das passieren? Fragt Miriam tonlos.
Ihr Gesicht ist aschfahl, sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Michaels Finger zittern. Michael presst die Lippen fest aufeinander, dann atmet er hörbar durch die Nase aus.
Wir müssen schnell handeln, sagt er.
Die folgende Stunde geht wie im Rausch vorbei. Miriam tippt wie wild auf ihr iPhone ein, dann diktiert sie Michael eine Nummer. Während Michael telefoniert, erklärt sie Charles, was sie rausgefunden haben. Das Buch der Toten, in dem der Schlüssel aufgeschrieben ist, befindet sich im British Museum in London. Michael bucht den nächsten Flug. Dann sind sie auf dem Weg zum Flughafen. 3 Stunden später steigen sie in London Heathrow aus dem Flugzeug. Die Fahrt in die Stadt hinein dauert noch einmal eine Dreiviertelstunde. Es ist 3:30 Uhr morgens, als sie zum British Museum eilen. Sie klettern über einen Zaun. Michael kümmert sich um die Wächter. Dann hasten sie so schnell wie möglich zu einem der Eingänge für das Personal. Miriam macht sich an einem Schloss zu schaffen, während Michael Überwachungskameras blendet.
Jemand war vor uns hier, presst er heraus, als sie sich durch die offene Tür stehlen.
Die ägyptische Abteilung liegt im Erdgeschoss. Zwischen riesigen Sarkophagen und einer kompletten Tempelwand schleichen sie durch das stille Museum. Charles' Herz schlägt schnell und hart gegen seine Brust. Plötzlich wird er herumgewirbelt. Michael reißt ihn zur Seite. Im nächsten Moment stößt eine Hand mit einem Stilett vor und zurück. Michael verschwindet in den Schatten. Ein dumpfes Geräusch. Dann tritt er langsam wieder zurück. Sein Gesicht ist unbewegt, aber auf seiner Wange ist ein Blutspritzer. Eine große Gestalt wankt aus den Schatten. Es ist Baal, die sich mit dem Handrücken das Blut von der Lippe wischt. »Kein schlechter Schlag«, sagt sie. Sie lächelt. Ihre Zähne sind rot. Sie hält das Stilett in der Hand. Hinter ihnen tritt der schwarzhaarige Mann hervor. Charles dreht sich um, schaut zu Michael. Er ist bereit. »Immer noch ganz der Krieger«, sagt der schwarzhaarige Mann. »Aber ich habe nichts anderes erwartet, nachdem du so gut warst, mir den Kopf unseres Übersetzers vor die Füße zu werfen.« »Was?« entfährt es Charles. Miriam hält ihn mit einer Hand zurück. »Stimmt das?« Michael sagt nichts. Der schwarzhaarige Mann umkreist sie mit bedächtigen Schritten, die Hände hinterm Rücken. »Eine Freude, euch kennenzulernen«, sagt er. »Ihr kennt mich«, summt er mit einem Lächeln. »Lucifer«, sagt Miriam kalt. »Warum so förmlich? Nennt mich Lou.« Baal kreist sie nun von der anderen Seite ein. Dann geht alles ganz schnell. Beide springen vor. Ein Stoß gegen seine Schulter, Miriam, Charles donnert gegen eine Statue. Für einen Moment sieht er alles nur verschwommen. Irgendwo splittert Glas. Michael, der vorschießt. Baal, die sich vor Lucifer wirft. Ein hässliches Knacken. Baal fällt zu Boden. Ihre lange Haare auf den hellen Fliesen. Sie bleibt unbewegt liegen. Lucifer schreit. Ein schmales Messer reißt Michaels Hemd auf. Miriam, die von hinten Lucifer einen Draht um den Hals zieht. Lucifer lacht, wirft sich gegen sie. Sie prallen zu Boden. Michael folgt. Schatten, Körper. Charles rappelt sich langsam auf, schaut sich um. Neben sich in einer der zerschlagenen Vitrinen sieht er es. Das Buch. Lucifer steht wieder auf. Er hält Miriam das Messer an die Kehle. »Nein!« ruft Charles. Lucifer lächelt Michael an. »Auge um Auge«, sagt er. Dann schneidet er ihr die Kehle durch. Miriams Augen sind weit aufgerissen. »Nein!« Er presst die Hände auf die Wunde. Blut quillt zwischen seinen Fingern. »Nein! Nein!« Morgendämmerung. Er stolpert, fängt sich wieder, greift in die Vitrine. Er spürt keinen Schmerz, als er sich an den Scherben schneidet. Das Buch, Michael und Lucifer kämpfen immer noch. Schlag auf Schlag und Schnitt und Hieb und Schluchzen. Er weiß nicht, welcher von beiden aufschreit. Die Morgenröte auf Jahrtausende altem Papyrus. Wo sind die griechischen Lettern? Wo? Da! Hört auf! Flüstert Charles. Hört auf! Schreit er. Michael und Lucifer drehen sich um. Sie sind blutverschmiert. Tränen verschleiern seine Sicht. Mit zittrigen Fingern zieht er Miriams Ersatzfeuerzeug aus der Tasche. Lucifer und Michael erstarren. Bevor noch einer einen Schritt auf ihn zumachen kann, dreht er am Zündrad. An der kleinen Flamme verglühen die Worte. Er ist sich nicht ganz sicher, was danach passiert. Jemand schreit. Vielleicht ist er es selber. Dann trifft ihn Michaels Faust und Michaels Stimme gellt in seinen Ohren, in seinem Kopf, klar und scharf, und sie schneidet und es schmerzt. Er liegt am Boden. Über sich sieht er Michael. Er schreit noch immer. Seine Faust trifft auf seinen Kiefer. Er krümmt sich zusammen. Neben ihm sinkt Michael auf die Knie. Sein Mantel ist blutverschmiert. Es ist lächerlich. Er sieht so menschlich aus, hier und jetzt. So verzweifelt, so zerstört. Charles sieht ihn an und Michael starrt zurück. Dann bricht er neben ihm zusammen. Die Sonne steigt höher. Ihr Licht ist golden in Michaels Haar und golden auf dem Blut und alles um sie herum verglüht im Morgenrot. Neben sich hört er Michael schluchzen. Er starrt in das Sonnenlicht und wünscht sich zu sterben. 6. Charles wacht in einem Krankenhausbett auf. Er liegt im Dunkeln. Es riecht nach scharfem Reinigungsmittel. Irgendwo summt eine Klimaanlage. Ihm ist kalt. Er hat keine Schmerzen. Er blickt starr ins Dunkel. Er denkt an nichts, er fühlt nichts. Er schließt die Augen. Er wartet nicht auf den Morgen. 7. Schwere Tropfen prasseln aufs Pflaster. Schnellen Schrittes eilt eine Gestalt mit Regenschirm zu dem großen weißen Gebäude. Die Glastüren öffnen sich. Der schwarzhaarige Mann betritt das Krankenhaus.